Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack.
Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe-Podcast-Folge. Heute habe ich die Skoliose-Betroffene Annika zu Gast. Herzlich willkommen, Annika.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich sag danke, dass du deine Geschichte heute mit uns teilst, weil wir werden heute, glaube ich, auch über Sachen reden, die so im Podcast noch nicht angesprochen worden sind. Und deswegen freut es mich immer riesig, Skoliose-Betroffene hier zu Gast zu haben und eben nicht nur Experten, weil ich finde, genau das macht es auch irgendwie aus, dieses Schwarmwissen und diese Wissensweitergabe unter Betroffenen. So, jetzt möchte ich aber gleich mal das Wort an dich übergeben, Annika. Möchtest du dich ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Du bist ja auch sehr aktiv auf Social Media. Vielleicht willst du das auch gleich erwähnen.
Ja, also ich bin Annika, ich bin aktuell 26 Jahre jung und komme aus dem hohen Norden, also aus dem wunderschönen Schleswig-Holstein. Ich habe Skoliose logischerweise und in meiner Freizeit, was ja auch viele junge Skoliose-Betroffene, gerade Mädchen betrifft, ich habe mein eigenes Pferd, ich reite, dazu bekomme ich auf Social Media, ich glaube auch mit die meisten Fragen, bin inzwischen zweimal Skoliose operiert, darum geht es ja auch heute hauptsächlich und ja, bin wie gesagt auf Social Media, wie du schon meintest, sehr aktiv auf TikTok hauptsächlich und auch so ein bisschen auf Instagram. Genau.
Ja, sehr, sehr cool. Also danke an dieser Stelle, dass du dafür Aufklärung sorgst und so offen mit dem Thema umgehst. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Absolut nicht. Also von dem her, ich bin immer super happy, wenn ich Accounts entdecke, wo ich dann sehe, da wird ganz offen damit umgegangen. Finde ich einfach nur großartig.
Ja, genau. Also ich antworte da wirklich auf alles eigentlich, was ich so gefragt werde, da ist mir nichts unangenehm. Vieles läuft natürlich über private Nachrichten, weil viele auch eher privat schreiben möchten, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich gebe auch nicht alle Informationen öffentlich preis, sondern dann nur in privaten Nachrichten. Aber ja, wenn Fragen sind, immer gerne anschreiben.
Oh, voll nett von dir. Das ist ja richtig, richtig schön. Okay, aber lass uns bei deiner Geschichte ganz am Anfang mal vielleicht starten. Wann wurde bei dir Skoliose diagnostiziert? Wann ist so deine Reise losgegangen?
Die Diagnose habe ich tatsächlich 2011 bekommen, weil einfach der Rippenberg hinten aufgefallen ist. Ich bin, ja, meine Schuhe ungleich abgelaufen und da haben meine Eltern gesagt, okay, irgendwas stimmt da nicht. Sind zum Orthopäden gegangen und der Orthopäde hat uns natürlich direkt an Spezialisten überwiesen im Krankenhaus. Da sind wir dann noch hingefahren. Klassischerweise wurde dann ein Röntgenbild gemacht. Und dann hat der Arzt gesagt, herzlichen Glückwunsch, du hast Skoliose so ungefähr. Und damals hatte ich einen knappen Kopfwickel in der Brustwirbelsäule von 45 Grad.
Mhm. Okay. Genau, so hat es angefangen. Hast du nur oben einen Bogen oder auch so einen Ausgleichsbogen in der Lendenwirbelsäule?
Ich habe auch einen Ausgleichsbogen, aber zu dem Stand wurde nur von dem oberen Bogen gesprochen. Also da wurde ich, also bin ich ehrlich, das ist jetzt schon sehr lange her und der Arzt hat auch nicht mit mir kommuniziert, der hat nur mit meinen Eltern kommuniziert. Da habe ich gar nicht verstanden, was mit mir los ist. Da war ich glaube, 13, da habe ich das gar nicht realisiert, was da eigentlich gerade Phase ist.
Ja, ja.
Also das war nicht so einfach. Und der Arzt hat dann einfach gesagt, mach mal ein bisschen Physiotherapie. Da war vielleicht schon der erste Fehler drin, weil er hat, bei 45 Grad ist, glaube ich, auch ein Korsett schon nicht ganz unabwegig.
Laut den Leitlinien, genau, die existieren, ja.
Genau, und er hat auch Schrot in keinem Satz erwähnt. Das heißt, ich bin erstmal zu einer Physiotherapeutin bei mir im Ort gelaufen, die ich halt gut zu Fuß erreichen konnte, damit ich da halt mobil bin, alleine hin kann. Und ich habe halt keinen Schrot gemacht. Ich habe einfach nur meine Muskeln am ganzen Körper trainiert. Hat natürlich nichts gebracht. Ja, und so ging es dann weiter, dass es optisch immer schlimmer wurde. Natürlich, der Rippenberg kam mehr raus, ich wurde immer schiefer und dann haben wir nach 2 Jahren den Arzt gewechselt, weil meinen Eltern das auch sehr komisch vorkam. Und dann bin ich zu meinem jetzigen Arzt gekommen und da hatte ich schon eine Verkrümmung von knapp 66 Grad. Das war im Herbst 2013 dann.
Genau. Wie hast du diese Zeit wahrgenommen? Weil du sagst ja eben, der Arzt, der, glaube ich, das klassische Beispiel nicht, dass der oft gar nicht mit dem Betroffenen selbst kommuniziert, ja. Dann geht man zwar zur Physiotherapie und denkt, also hattest du Schmerzen zu dem Zeitpunkt oder wie hast du das wahrgenommen, diese ersten 2 Jahre?
Also ich fand es einfach nur alles ziemlich lästig, weil ich wusste ja gar nicht, was mit mir los ist. Ich wurde nie von irgendwo aufgeklärt und damals, ehrlich gesagt, war es ja auch nicht so mit Social Media oder Internet, war das ja noch nicht so, dass man alles finden konnte, sage ich mal. Also gut, 2011 bis 2013 ging das schon, aber ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich wusste nicht mal, dass ich Skoliose habe, also ich konnte das nicht mal benennen, bin ich ehrlich. Ich habe mich da gar nicht mit beschäftigt. Für mich war das einfach alles sehr lästig. Ich hatte keine Lust, zur Krankengymnastik zu gehen. Ich habe meinen Sport gemacht, ich hatte meine Freunde und für mich war es, also ich musste ja zweimal die Woche zur Physiotherapie. Ich hatte da einfach keine Lust zu und ich habe alles dafür getan, da nicht hingehen zu müssen. Und ich habe wirklich 2 Jahre lang wirklich zweimal die Woche Physiotherapie gemacht. Und dann, also irgendwann als Teenie, hatte ich keine Lust mehr zu, weil ich auch gar nicht wusste, was Sache ist, was ist mit mir los. Und ich glaube, hätte ich das gewusst, wäre es vielleicht auch anders gewesen.
Ja, aber klar, ich meine, ich sage jetzt mal, Physiotherapie heutzutage macht ja auch fast jeder, ja. So, und wenn man das als Therapiemaßnahme nur das bekommt, ja, dann denkt man sich, ja, okay, gut, ich meine, ja, ich muss vielleicht ein bisschen was machen, aber man realisiert ja eben nicht, ja, wie krass die Situation vielleicht schon ist, ja.
Ich habe
Und
immer
das
gesagt,
ist.
meine Physiotherapeutin war mein Personal Trainer. Ich war sportlich total gut davor, aber es war halt wirklich wie so ein Personal Trainer, der mich da 20 Minuten hat meinen Workout machen lassen und das
Ja,
war's. Ja.
okay, verstehe. Gut. Das heißt, irgendwann mal, dann haben deine Eltern gesagt, weil die Kontrollröntgen, die habt ihr ja gemacht, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Die haben meine Eltern leider nicht gemacht. Da machen die sich heute auch ganz dolle Vorwürfe. Ich mache ihnen keine. Die haben die Sache auch gar nicht, also es wurde uns halt nicht, der Ernst der Lage wurde halt gar nicht vermittelt. Da wurde gesagt, mach mal ein bisschen Physiotherapie und dann wird das wieder.
Okay, verstehe. Das heißt, nach den 2 Jahren erst mit dem Arztwechsel.
Ja.
Kam dann das Kontrollröntgen.
Genau.
Jetzt verstehe ich. Okay, alles klar. Oh,
Und
ja, das.
das ist ein bisschen schief gelaufen, aber es liegt in der Vergangenheit und ich mache da auch niemandem Vorwurf. Also.
Ja, und ich glaube, es macht doch überhaupt keinen Sinn, sich da jetzt sein Leben lang eben mit dieser Situation zu beschäftigen, weil dein Leben liegt in der Zukunft und in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit. Und ich glaube, wenn man die ganze Zeit nur an diese Sachen denkt, dann ist man eigentlich sein ganzes Leben lang einfach nur unglücklich. Ja.
Genau, und das war auch bei diesem Arzttermin, bei diesem ersten Arzttermin bei meinem neuen Arzt oder bei meinem auch jetzigen Arzt noch seit 11 Jahren bin ich jetzt bei dem. An dieser Stelle kann ich ja mal liebe Grüße senden, falls er das irgendwie hört. Liebe Grüße an Dr. Nagel und vielen Dank für alles schon mal.
Oh, schön.
Ja, ich war Montag gerade da. Also ist auch gar nicht so lang her. Nee, und er hat mir einen sehr wichtigen Ratschlag im Leben gegeben, den ich auch auf der Reha wo ich letzten Monat war, weitergeben konnte und nachdem ich immer lebe, er hat damals zu mir gesagt oder auch zu meinen Eltern gesagt, du musst immer im Hier und Jetzt leben, du darfst nicht immer denken, hätte, hätte Fahrradkette, was wäre wenn, was ist, hätte ich das gemacht, dann wäre das das gewesen, es macht dich einfach kaputt. Nimm deine jetzige Situation einfach so, wie sie ist und guck, welchen Weg kannst du gehen und welcher Weg ist für dich der beste und den wählst du. Und du kannst ja auch jederzeit wieder abbiegen, aber alles andere macht im Leben halt keinen Sinn. Und diesen Ratschlag, den habe ich noch im Kopf, als wäre es gestern gewesen. Und nach dem gehe ich.
Wow, mega cooler Ratschlag, ja. Kann ich nur so unterschreiben. Richtig, richtig cool. Oh, und du hast jetzt schon, du hast das echt Gutes zusammengefasst, richtig schön, schöne Worte, das auch wiedergegeben, ja. Das ist, glaube ich, einer der größten Hilfen, die man sich selbst geben kann. Und dazu muss man natürlich auch offen sein und bereit sein. Aber wenn man das kann und wenn man diesen Schritt mal geschafft hat, glaube ich, dann geht es auch mental natürlich viel, viel leichter, ja, den Weg weiterzugehen. Okay, gut. Das heißt, du bist bei deinem neuen Arzt angekommen. Es kommt das Kontrollröntgen. Wie geht's euch? Das war natürlich wahrscheinlich so ein Schlag ins Gesicht, oder?
Ja, und ich muss auch sagen, ich habe noch nie ein Röntgenbild von mir davor gesehen, weil auch das hat mir der Arzt nicht gezeigt. Also ich wusste gar nicht, was da abgeht. Und dann saß ich vor diesem Arzt. Also ich habe mich wirklich vom Moment eins sehr wohl bei ihm gefühlt, sehr gut aufgehoben. Und dann dreht er den Computer um, dass ich mein Röntgenbild sehe. Und dann sehe ich meine Wirbelsäule. Da hatte ich in der Brustwirbelsäule, wie gesagt, knapp 66 Grad. Und in der Lendenwirbelsäule dann schon knapp 45 Grad. Und da habe ich nicht schlecht geguckt, muss ich sagen. Also da habe ich so gedacht, wow, das geht überhaupt? Also, und das nächste, was er dann gesagt hat, war gleich, ja, machen wir eine OP. Also würde er empfehlen. Weil da war ich 15 dann schon. Und dann hat er gesagt, das nützt nichts. Also ich war in dem Fall auch schon so gut wie ausgewachsen, sage ich mal. Also da hat er direkt zur OP plädiert und die haben wir dann ja auch gemacht. Genau. Aber damit ging es mir überhaupt nicht gut. Das traf mich auch wie so ein Schlag ins Gesicht von zweimal die Woche Physiotherapie zu, ich versteif dir den Großteil deiner Wirbelsäule. War das doch ganz schön plötzlich, muss ich sagen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Zu dem Zeitpunkt hattest du Schmerzen?
Nee, gar nicht.
Nee.
Also ich habe nichts gemerkt, außer halt den Rippenberg. Aber selbst den habe ich ja von vorne nicht richtig wahrgenommen. Auf Fotos oder so habe ich mir immer gedacht, oh, du stehst aber immer schief, warum kannst du dich nicht gerade hinstellen? Aber ansonsten, ich habe nichts gemerkt. Gar nichts.
Okay, ja. War das dann in den nächsten Tagen oder Wochen, hast du da dann schon eine Entscheidung für dich gefällt oder war das ein Prozess?
Ich habe tatsächlich, also ich wusste ja gar nicht, was los ist. Ich habe einfach dem Arzt vertraut und gesagt, okay, wenn der sagt, ich muss das machen, weil es für die nächsten Jahre meines Lebens gerade im Alter besser wird, bevor es sich noch weiter krümmt und meine Versteifungsstrecke auch, ich sag mal, human ist, dann, also die ist von T3 bis L1, also ist relativ groß, aber jetzt nicht von der Bewegung her nicht so einschrecken, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das. Meine Eltern haben gesagt, du entscheidest das, weil mein Körper, meine Entscheidung. Und ich habe halt damals nur gesagt, zu meinem Papa, entweder der Arzt macht das oder es macht keiner. Und entsprechend ist die Entscheidung dann gefallen, dass der Arzt es macht und dann hoffentlich alles, ja, für den Rest meines Lebens gut ist und ich auch weiterhin keine Schmerzen habe. Ich habe es halt nicht so verstanden, weil ich halt keine Schmerzen hatte. Warum soll ich was machen, wenn
Genau,
nichts da
ja.
ist? So.
Kennst du das? Du googelst etwas zu Skoliose und findest zig verschiedene Meinungen. Und am Ende, ja, da bist du nur noch verwirrter. Was stimmt denn jetzt? Ist es überhaupt noch aktuell? Und vor allem, was bringt mich jetzt wirklich weiter? Genau darum geht's in meiner nächsten Online-Veranstaltung. Ich bringe führende Fachärzte, Physiotherapeuten und Trainer an einen Tisch, damit du klare, fundierte Antworten bekommst und nicht mehr raten musst. Es gibt spannende Vorträge, eine aktive Pilates-Einheit und du kannst direkt deine Fragen stellen. Und all das bequem von deinem Wohnzimmer aus an einem Sonntag. Also ich denke, viel besser geht's nicht mehr. Wenn du dir einen Platz sichern willst, dann trag dich unbedingt auf die Warteliste ein. Weil als Wartelistenteilnehmerin bekommst du einen exklusiven Bonus. Den Link, den findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Okay, also, aber du hast quasi trotzdem, obwohl du keine Schmerzen hattest, dann mit 15, ich meine, das ist ja auch einmal eine Leistung, finde ich, ja, mit dem Alter dann zu realisieren, okay, wie geht's weiter? Ich möchte nicht, dass es sich weiter verschlimmert und das ist mein Weg, den ich jetzt einschlagen möchte, ja. Und auch cool, dass deine Eltern dir da auch so viel Freiraum oder auch Gestaltungsspielraum gegeben haben, gesagt haben, das ist dein Körper und du darfst quasi die finale Entscheidung treffen, ja. Und
Ja.
natürlich kommt dann auch, und das finde ich, das kommt jetzt bei dir auch so richtig gut raus, dass es natürlich extrem wichtig ist, dass man sich bei seinem Chirurgen wohlfühlt.
Ja, das ist ja auch ein Thema, das ich zum Beispiel bei mir auf Social Media auch immer wieder anspreche, weil ich auch super viele negative Erfahrungen mit Ärzten gemacht habe. Und bei dem Arzt wirklich, ich bin da das erste Mal reingekommen und habe gesagt, der ist es. Und 11 Jahre später sitze ich immer noch bei ihm und wenn was ist, also das
Ja,
ist super
schön.
wichtig. Der Arzt, der es für mich ist, der ist für andere wie vielleicht wieder total blöd. Ich habe auch schon vor Ärzten gesessen, wo viele sagen, die sind total toll und ich kam mit denen nicht klar. Das ist halt super individuell. Und ich habe auch immer wieder schreibe ich mit jungen Mädels, die sagen, oh, ich fühle mich so unwohl, ich will da nicht hin. Und dann sage ich auch, ja, dann müsst ihr vielleicht weitergehen.
Ja,
Weil ein guter Arzt ist Gold wert.
ein guter Arzt ist Gold wert und wahrscheinlich noch schwieriger zu finden als Gold.
Ja, wahrscheinlich schon.
Oftmals ein langer Weg, oftmals ein langer Weg. Okay, das heißt, von diesem Arztwechsel bis dann zu wirklichen, tatsächlichen OP, wie lange hat das gedauert?
Ja, 3 Monate.
Boah, pum, okay, also eine sportliche Leistung, Annika.
Also mir ging es in den 3 Monaten auch überhaupt nicht gut. Also ich habe da viel, also ich bin da nicht mit klargekommen. Ich bin in der Schule auch, also ich habe da mit niemandem drüber gesprochen, erstmal, was da überhaupt geht klar mit meinen Freundinnen, aber die können das ja auch nicht realisieren so richtig. Dann sage ich, okay, ich werde am Rücken operiert, dann sagen die, ja, ist so. Also die
Ist
konnten das
ja.
auch nicht realisieren und ich habe da mit niemandem drüber gesprochen. Ich bin in der Schule sehr schlecht geworden dann auch und irgendwann hat meine damalige Mathelehrerin mich dann angesprochen und gefragt, was los sei und dann habe ich so angefangen zu weinen und die erzählt, dass ich an der Wirbelsäule operiert werden muss und sie als erwachsene Person hat das natürlich ganz anders aufgefasst und wahrgenommen. Und dann ist der Stein so ein bisschen ins Rollen gekommen, dass meine Eltern auch mit den Lehrern ins Gespräch gekommen sind, wann die OP am besten ist, um nicht so lange in der Schule auszufallen, beziehungsweise den Ausfall besser kompensieren zu können. Weil natürlich das Ziel war, das Schuljahr nicht wiederholen zu müssen. Ich war damals in der 9. Klasse, ein Jahr vor der Oberstufe. Das heißt, ein Jahr vor der, ich habe G8 gemacht, das heißt, ich hatte nur 12 Jahre. Das war eh alles ja ein bisschen enger getaktet. Und dann haben wir uns halt mit den Lehrern zusammengesetzt und gesagt, wann macht die OP am meisten Sinn? Und die haben halt Januar gesagt. Und deswegen sind nur 3 Monate vergangen, weil mein Arzt das dann tatsächlich möglich gemacht hat, dass ich dann im Januar operiert werde, um möglichst gut in der Schule mitzukommen.
Ja,
Und
wow,
deswegen
super,
ging
okay.
das halt so schnell, ja.
Das heißt, du bist dann quasi gleich ins neue Jahr gestartet, sozusagen mit der Wirbelsäulen-OP.
Genau, die war am 14. Januar 2014, genau.
Ach, okay. Also ich kann auch, weißt du beschreibst es, finde ich, so gut, ja, weil gerade diese Phase auch dazwischen, du weißt, jetzt passiert was, und bis zu diesem OP-Termin stelle ich mir irrsinnig nervenaufreibend eben vor.
Ja, also ich habe versucht, mich bestmöglich abzulenken und zum Glück habe ich auch gute Freunde, Hobbys, alles Mögliche gehabt, die mich wirklich abgelenkt haben. Also ich bin reiten gegangen, ich habe damals auch noch Faustball gespielt, intensiv und habe mich einfach abgelenkt und mich mit dem Thema einfach gar nicht beschäftigt. Ist vielleicht ein bisschen naiv gewesen, aber ich habe nicht einmal diese OP gegoogelt oder so davor. Also ich habe das gehabt, was mein Arzt mir gesagt hat. Aber ansonsten, ich habe mal ein Fragen- und Antworten-Video auf YouTube geguckt. Einfach, weil der Arzt mir zwar vieles beantworten kann, aber ja vieles auch nicht. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich Videos drehe, weil viele Fragen können wir, die operiert werden, dem Arzt ja nicht stellen. Wie fühlst du dich danach? Wie sind die Schmerzen? Wie fühlt sich das an? Das kann der
Ganz, ganz
Arzt
schwer
nicht
natürlich.
beantworten.
Genau, er kann das nur irgendwie so weitergeben von seinen Patienten, was die erzählen. Aber wie man sich natürlich richtig fühlt, völlig richtig. Ja, das können sie natürlich nur wiedergeben, aber nicht selber quasi kommunizieren. Ja.
Genau, und dadurch bin ich natürlich völlig, ich sag mal, grün hinter den Ohren in diese OP gegangen und ich habe mich mit nichts beschäftigt. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt, was mich erwartet. Ich bin da einfach hingefahren und es ist gekommen, wie es gekommen ist.
Und was hat dich erwartet dort?
Also, es war viel und eine harte Zeit, aber geht, glaube ich, jedem so. Ich lag auch erst auf der Kinderstation mit 15. Mein Arzt hat mich dann auf eine Erwachsenenstation in ein Einzelzimmer gelegt nach der OP. Das muss ich sagen, da bin ich ihm sehr, sehr dankbar für, weil mir ging es richtig schlecht nach der OP. Ich hatte nämlich dann zu viel Blut verloren und habe dann auch eine Bluttransfusion und sowas gebraucht. Und bis ich die hatte, musste ich erstmal wieder auf die Beine kommen. Also bis dahin ging nicht viel. Ich war damals auch noch sehr, sehr schüchtern. Also ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit dreimal auf die Patientenklingel gedrückt, weil ich mich nichts getraut habe. Ich habe nicht nach Schmerzmitteln gefragt. Ich habe mich da
Ja.
echt durchgequält. Und die Zeit im Krankenhaus war nicht schön.
Wie lange warst
Also
du?
10 Tage.
10 Tage, okay.
Also das hatte sich echt ein bisschen gezogen durch die Bluttransfusionsgeschichte. Die kam relativ spät. Aber als ich die hatte, da bin ich ganz schnell aufgestanden und losgestratzt.
Okay,
Ja.
super. Das heißt, die OP ist an sich quasi gut verlaufen. Von
Genau.
TH3 bis L1 hast du vorher quasi eh gesagt. Und das war im Vorhinein auch schon so fixiert. Oder haben sie eben gesagt, so ja, kommt drauf an, quasi auch, wie sich's entwickelt während der OP, bis zu welchem Wirbel wirklich versteift wird? Oder wusstest du das im Vorhinein schon?
Wenn ich mich recht entsinne, wurde das gar nicht richtig kommuniziert. Es wurde offen gelassen. Vielleicht habe ich es auch verdrängt, weil ich bin ehrlich, von dem OP-Aufklärungsgespräch weiß ich nicht mehr viel, weil ich da abgeschaltet habe. Das ist so an mir vorbei. Ich saß da in diesem Raum und habe einfach nur ihn angestarrt und ein bisschen zugehört, aber viel weiß ich davon nicht mehr. Ich glaube, das wurde offen gelassen, aber hundertprozentig sagen kann ich es tatsächlich nicht.
Alles klar, okay, ja. Und dann aber mit das erste Mal aufstehen und gehen etc., wie ging es dir da im Krankenhaus?
Das ist halt damit, also das hat gar nicht funktioniert, weil ich ja so Kreislaufprobleme hatte. Ich habe mich nur hingesetzt und bin gefühlt schon umgekippt oder aufgestanden. Also da ging nicht viel und ich habe es dann nach 3 Tagen, glaube ich, auch mal ins Bad geschafft, dass ich auch selbstständig aufs Klo gehen kann, Zähne putzen kann. Aber die haben mir dann auch einen Stuhl dahingestellt zum Waschen, aber ich konnte auch nicht länger als gefühlt 1 Minute sitzen. Also ich war wirklich komplett platt. Da ging gar nichts.
Ja, okay, ja. Und wie hat sich das dann mit den Tagen weiterentwickelt? Also wie ging es dir dann am Tag der Entlassung? War das auch immer noch so, dass du meintest, dass du ziemlich schwindelig warst, oder hat sich das da dann schon gebessert?
Also es wurde dann von Tag zu Tag besser. Also wie gesagt, die Bluttransfusion hat sehr viel angehoben. Da ging es mir schlagartig sehr viel besser. Ich konnte dann auch schon Treppen laufen und alles Mögliche. Also ich bin jetzt nicht 10 Minuten oder Viertelstunde irgendwie spazieren gegangen, aber 5 bis 10 Minuten, sag ich mal, außerhalb vom Bett waren gut möglich. Der Körper konnte viel mehr. Ich musste zur Entlassung früher aus meinem Zimmer raus, als es geplant war, und sollte dann in einem Wartebereich Platz nehmen. Sitzen konnte ich bis dato ungefähr 5 Minuten einigermaßen, und am Ende saß ich in diesem Warteraum 45 Minuten. Das hat auch funktioniert. Dann wurde mir schwindelig, da musste ich mich wieder hinlegen, aber es ging schon sehr vieles an dem Tag. Und ich bin dann auch eine Stunde nach Hause gefahren noch. Danach war ich platt, aber es geht dann doch sehr schnell bergauf, finde ich. Finde ich erstaunlich. Ich bin zum Beispiel auch 7 Zentimeter gewachsen damals. Das
Wahnsinn.
ist ja auch eine Umgewöhnung.
Hast du eine
Also,
ganz andere Perspektive, oder?
ja, und ich hatte Besuch von meinen Freunden auch im Krankenhaus, und die waren immer größer als ich. Und dann habe ich mich hingestellt, als sie da waren, und plötzlich mussten die hochgucken.
Ja,
Das war sehr gut.
Wahnsinn, was sich da tut, oder? Und
Ja.
unfassbar. Also immer wieder, wenn ich das höre, 5 Zentimeter, 7 Zentimeter etc. Wahnsinn, ja. Wie ist denn überhaupt, wie sieht es aus mit deiner Restkrümmung? Also hast du eine Restkrümmung noch quasi, wo wie versteift wurde, oder konnte alles korrigiert werden?
Genau, nee, da ist eine Restkrümmung irgendwo zwischen 10 und 20 Grad. Das schwankt ja immer so ein bisschen. Die ist auf jeden Fall noch da. Ja.
Okay, gut. Aber ich würde mal sagen, das hält sich im Rahmen.
Das Ergebnis ist super. Ich war auch immer super
Genau.
zufrieden. Ich bin auch immer noch super zufrieden, und alles gut geworden.
Okay. Und wann bist du dann zum ersten Mal wieder in die Schule gegangen?
Das ging relativ schnell, weil ich muss sagen, ich bin ja nach 10 Tagen nach Hause, und ich habe zu Hause, ich glaube, einen Tag noch eine Schmerztablette genommen. Danach habe ich nie wieder Schmerzmittel genommen erstmal. Also ich war nach 14 Tagen komplett schmerzfrei. Und
Wow.
dann habe ich echt ein bisschen dran gearbeitet. Ich glaube, nach knapp, ja, 4 Wochen war ich wieder voll in der Schule. Also es ging bei mir wirklich sehr schnell, weil es mir wirklich sehr schnell wieder sehr gut ging.
Okay, also anfangs quasi mit dem Kreislauf und so weiter, das hat sich aber dann quasi nicht weitergezogen, sondern dann ging's rasant bergauf.
Ging sehr rasant, und also mir ging sehr schnell wieder sehr, sehr gut. Also ich habe auch schon mitbekommen, das ist nicht unbedingt die Regel, aber ich habe auch nichts Besonderes gemacht. Ich habe einfach mich ausgeruht, war trotzdem viel draußen, auch schon mal im Pferdestall oder so. Einfach raus bewegen, Physiotherapie logischerweise schnell wieder aufgenommen. Und ja, mir ging es
Gut,
gut.
denkst du nicht, dass du vielleicht eben gerade auch mit dem Reitstall etc. auch etwas hattest, worauf du hinarbeiten wolltest?
Ja, ich wusste ja, also es hieß ja, genau, also es ist ja das Erste, was ich wollte, war zum Pferd so ungefähr.
Okay, ja. Da
Und
ist
da
die
bin ich.
intrinsische Motivation natürlich sehr, sehr hoch.
Ja, nee, also es ist, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht, aber ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut. Als ich dann wieder in die Schule gekommen bin nach 4 Wochen, ich sag mal, die normalen Schultage von 4, 5 Stunden, ich sag mal von 8 bis 12, 13, 14 Uhr ging noch. Dadurch, dass ich ja aber G8 hatte, hatte ich 2 lange Schultage, das heißt von 8 bis halb 4. Die habe ich nicht immer durchgehalten. Und dann habe ich auch gerade mal gesagt, okay, die letzten 2 Stunden sind jetzt Nebenfächer oder Fächer, die ich nächstes Schuljahr eh abwähle. Dann bin ich auch mal früher nach Hause gefahren und habe
Verstehe,
versucht, mich
okay.
auf die Fächer zu konzentrieren, die wichtig sind, auch gerade während den 4 Wochen die Fächer nachzuarbeiten, die halt wirklich wichtig sind.
Okay. Bist du dann auch so während des Unterrichts auch ab und zu aufgestanden oder hast dich irgendwo hingelegt oder so? Oder hast du das versucht, wirklich so eisern durchzuziehen im Sitzen?
Ich habe das durchgezogen, gerade auch weil ich so schüchtern war und mich nicht getraut habe, irgendwie zu sagen, dass was ist. Die Lehrer haben gesagt, wenn was ist, du darfst jederzeit aufstehen, du darfst auch gerne mal rumlaufen. Ich habe auch so ein Sitzkissen bekommen gehabt, das ich dann mit hatte. Aber eigentlich habe ich das schon immer durchgezogen.
War sehr, sehr hart doch zu dir selbst, muss ich sagen, bist du, ja. Und wussten bei dir in der Klasse alle Bescheid oder nur deine engsten Freunde?
Also bis zur OP wussten das nur meine engsten Freunde. dann war ich 4 Wochen weg, dann kam natürlich
Dann
die
fragt
Frage.
natürlich jeder, ja.
Und danach wussten alle Bescheid, ja auch, weil nach 4 Wochen ist es ja immer noch eine Phase, wo super aufgepasst werden muss, dass da nichts passiert. Und da wussten das alle, es haben auch alle verstanden. Also ich habe nichts mitbekommen, wo es irgendwie ein blöder Kommentar oder so kam. Also alles gut, die haben da auch drauf geachtet. Genau, also ist gut gelaufen.
Und die Frage, die sich, glaube ich, ganz, ganz viele Skoliose-Betroffene stellen, und ich bin gespannt, wie du sie beantwortest, ist ja, fühlst du dich danach anders oder was geht nicht mehr oder wie gibt es irgendetwas, was, also diese Frage kommt, finde ich, ganz, ganz häufig, so gibt es irgendetwas, was du gar nicht mehr machen kannst, was anders funktioniert etc. Und ich bin wirklich gespannt auf deine Antwort, weil bis jetzt haben alle Podcast-Gäste gesagt, immer so: Conny, ich kann das nicht beschreiben. Das ist halt einfach eine Art neu, es hört sich so blöd an, aber so ein neues Normal. Also du gewöhnst dich ja schon dran, dass es anders ist, alleine schon wegen deinem Krankenhausaufenthalt und weil du dich ja dann quasi so langsam wieder rantastet. Wie würdest du das beschreiben?
Also neues Normal klingt gut. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob es irgendwie wie es vorher war, aber dafür ist es auch schon ein bisschen zu lang her. Am Anfang habe ich immer gesagt, und dass ich das Gefühl habe, mein Rücken ist schwerer geworden, gerade im Krankenhaus. Und jetzt vor kurzem hat eine andere Skoliose-Patientin zu mir gesagt, was ich sehr passend fand. Am Anfang fühlt sich so an, als hätte man jetzt so einen kleinen Panzer auf dem Rücken, einen Rucksack, einen Panzer, weil ja doch irgendwie was schwerer geworden ist. Und das Gefühl verändert sich aber auch noch mal stark, weil jetzt zum Beispiel ich fühle meine Implantate regelmäßig, ich merke, da ist was, aber über die Monate und über die Jahre habe ich so viel Beweglichkeit dazu gewonnen wieder. Ich meine, ich habe natürlich auch nur den ersten Lendenwirbel versteift. Die Brustwirbelsäule ist ja nicht so mega ausschlaggebend für die Bewegung, sondern es ist ja viel die Lendenwirbelsäule, wurde mir erklärt. Das Einzige, was ich wirklich nicht kann, ist mich, ich sag mal, jetzt umdrehen, so zur Seite drehen. Also ich sag mal, einfach so. Also ich müsste mich dann im ganzen Körper drehen. Ich sag mal, das ist das Einzige. Aber wenn ich Sport mache oder mich bewege, also wenn ich mich nach vorne beuge, komme ich auch mit den Händen auf den Fußboden. Das ist dann wirklich auch eine Dehnungssache bei mir gewesen. Und die Beweglichkeit kam bei mir wirklich wieder. Und ich bewege mich, wie alle Menschen in meinem Umfeld auch. Es fällt eigentlich nicht auf, dass da irgendwas ist.
Ja. Also
Das
ich
Einzige.
muss da gleich nochmal einhaken, ja, weil ich habe ja auch viele operierte Skoliose-Betroffene auch in meinem Freundeskreis, ja. Und wenn ich die dann ab und zu, leider, die sind verstreut natürlich in ganz Deutschland und Österreich, aber wenn ich die dann ab und zu auch live sehe, und dann gehe ich mit denen essen oder sonstiges, ja, und du merkst das einfach nicht, ja. Also man glaubt immer, dass man so einen riesengroßen Stempel auf hat, aber also ich war auch am Anfang, wie ich so die allererste so, okay, und könntest du dich bitte für mich runterbeugen und könntest du das machen und jenes, möchte ich das einfach sehen wollte mit den eigenen Augen, also wie viel eigentlich geht. Wie gesagt, eben Versteifungsstrecke ist natürlich ein Thema.
Ja, genau. Also da habe ich ja wirklich Glück gehabt. Und wie gesagt, das Einzige, was ich wirklich aufgeben musste nach der OP, was ich nicht wieder aufnehmen konnte, so richtig, war das Faustballspielen. Ansonsten, ich reite, ich war im Freizeitpark, ich bin Achterbahn gefahren. Da bin ich natürlich nicht jede Achterbahn gefahren, weil irgendwo muss man auch ein bisschen auf sich gucken. Aber ich mache, worauf ich Bock habe. Und das sagt mein Arzt auch, Leben. Also ich habe 9 Monate mit allem ausgesetzt. Danach durfte ich auch wieder reiten, langsam anfangen. Und er hat gesagt, einfach Leben. Lebensqualität ist mindestens genauso wichtig. Und Titan hält einiges aus.
Super, okay. Das heißt, wie ging es dir denn? Du warst dann wirklich komplett schmerzfrei nach
Ich
diesen paar Tagen, sage ich jetzt mal, nach diesen 14 Tagen, was du meintest, dass du da dann die letzte Tablette genommen hast.
Genau, also ja, es war mal so ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, das waren auch einfach die Implantate und das Eingewöhnen und neue Bewegungen und lange Sitzen. Aber wirklich Schmerzen hatte ich nicht mehr und die nächsten 9 Jahre ging es mir super. Also ich habe einfach ganz normal gelebt, wie jeder andere auch. Ich habe alles mitgemacht. Ich hatte keine Schmerzen, also ich kann mich nicht erinnern. Einmal hatte ich Schmerzen, doch. Da habe ich einen Bundesfreiwilligendienst in der Kita gemacht, ein Jahr lang. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist nicht unbedingt das Wahre. Ansonsten ging es mir super. Also ich habe, bis auf dass ich meine Implantate gespürt habe, eigentlich vergessen, dass da was ist und einfach gelebt.
So. Aber das wäre das Schönste, oder? Also wenn man das wirklich erreicht, das ist ja wunderbar. Und hast du dann so bei so Jobwahl oder ähnlichem oder Studienwahl etc., also hast du da auf irgendetwas Acht gegeben, weil du eben gemerkt hast, zum Beispiel wie eben der Kita-Fall so, ich muss darauf aufpassen, was ich mache?
Genau, also ich wollte, ich habe immer gesagt, ich möchte auf keinen Fall irgendwo im Büro sitzen. Ja, und dann hat mein Umfeld gesagt, oh, dein Rücken ist kaputt, mach doch vielleicht doch lieber was im Büro. Und ich habe dann tatsächlich eine Lehre bei der Versicherung angefangen. Also ich habe eine Lehre zur Kauffrau für Versicherung und Finanzen gemacht, bin im Büro gelandet und ja, habe nicht auf mein Herz gehört, leider.
Ja, okay, also da bist du auch immer noch zu finden.
Tatsächlich nicht mehr. Ich kann nicht lange sitzen, deswegen arbeite ich nicht mehr im Büro, beziehungsweise versuche gerade eine Umschulung zu bekommen.
Ah, sehr schön. Okay, alles klar. Das heißt, du schaust quasi, dass du deinen Alltag ein bisschen auch aktiver und,
Genau.
ich sag jetzt mal, rückengerechter ge gestalten kannst. Ja, dieses
Genau.
ganze Thema, glaube ich, also ich glaube, sowohl den ganzen Tag körperlich zu arbeiten, als auch den ganzen Tag nur vor dem Bildschirm sitzende Position, ich glaube, es ist beides halt einfach Gift für uns. Ja? Und es
Ja.
ist und bleibt diese Mischung. Und da gibt es halt leider auch nicht so viele Berufe, die das zulassen.
Ja, mein Beruf war halt wirklich so, ich habe 8, 9 Stunden am Tag wirklich stumpf vor dem PC gesessen. Also ich bin nicht mal irgendwie rumgelaufen. Ich bin höchstens mal rumgelaufen, um mir was zu trinken zu holen. Ich habe halt Verträge bearbeitet und Schäden reguliert. Das ist halt am PC.
Ja, verstehe. Okay.
Also das war so rückenunfreundlich. Also das geht nicht mehr.
Ja, aber ich finde es auch super, dass du da dann für dich wirklich diesen Schlussstrich ziehst und sagst, hey, okay, es geht wirklich nicht mehr. Das geht auf meine Gesundheit und jetzt muss ich was verändern. Ja, das habe ich
Und
bei mir damals auch gemacht und das ist
das hat die
richtig
Reha
wichtig.
tatsächlich auch festgestellt. Also die haben das
Ja,
auch im
super.
Entlassungsbericht steht, nicht mehr als 6 Stunden, diese reine Bürotätigkeit. Ja.
Super. Okay, also quasi du hast ja nochmal dann quasi diese schriftliche Bestätigung, so hey, es ist jetzt für mich wirklich wichtig, dass ich was anderes mache, ja, oder mich da umschulen lasse. Okay, so, das heißt, spule nochmal ganz kurz zurück. Du hast gesagt, OP und die 9 Jahre danach war quasi alles super. Du hast dein Leben gelebt, du hast quasi schon halb vergessen, dass die OP irgendwann war. So, was ist dann passiert?
Kennst du das? Du googelst etwas zu Skoliose und findest zig verschiedene Meinungen. Und am Ende, ja, da bist du nur noch verwirrter. Was stimmt denn jetzt? Ist es überhaupt noch aktuell? Und vor allem, was bringt mich jetzt wirklich weiter? Genau darum geht's in meiner nächsten Online-Veranstaltung. Ich bringe führende Fachärzte, Physiotherapeuten und Trainer an einen Tisch, damit du klare, fundierte Antworten bekommst und nicht mehr raten musst. Es gibt spannende Vorträge, eine aktive Pilates-Einheit und du kannst direkt deine Fragen stellen. Und all das bequem von deinem Wohnzimmer aus an einem Sonntag. Also ich denke, viel besser geht's nicht mehr. Wenn du dir einen Platz sichern willst, dann trag dich unbedingt auf die Warteliste ein. Weil als Wartelistenteilnehmerin bekommst du einen exklusiven Bonus. Den Link, den findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.
Ja, dann kam, es war Freitag, der 13. Januar 2023.
Jetzt hör auf, Freitag der 13. wirklich. Ach, Herr Jemine. Okay.
Deswegen habe ich das extra miterwähnt. Und dann war ich mit einer damaligen Freundin im Musical, hatte einen wunderschönen Abend, war total toll. Wir waren in der Eiskönigin in Hamburg. Und dann wollten wir zurückfahren und ich wollte ins Auto einsteigen. Und dann hat das leider sehr geknackt und es ist mir so in den Rücken reingeschossen, dass ich sofort dachte, okay, jetzt ist was passiert. Also
Okay.
es ist nichts gewesen. Ich bin, wie gesagt, ich habe mich leicht nach vorne gebeugt, auch eine alltägliche Bewegung und seit dann konnte ich mich einfach nicht mehr bewegen. Und in mir drin war sofort, okay, da ist was kaputt. Und
Auf
dann
welcher Höhe war das circa vom Rücken?
am 10. Brustwirbel war das.
Okay.
Also knapp unterm Schulterblatt ungefähr, ja. Und dann habe ich erstmal gedacht, okay. Dann habe ich mir das aber selber wieder ausgeredet, dass da was kaputt ist. Mein Umfeld hat gesagt, oh, vielleicht ist da ja was kaputt. Und ich habe gesagt, nee, das kann ja nicht beim nach vorne bücken irgendwie kaputt gehen. Und hat dann gesagt, ja, okay, vielleicht Hexenschuss, Klassiker, was man dann halt macht. Dann habe ich Wärme versucht, mich ausruhen, ein bisschen bewegen. Und am nächsten, dann bin ich aufs Pferd gestiegen, weil ich mir dachte, ja, beweg dich mal ein bisschen. Und ich konnte nicht, es ging nicht. Also mir sind die Tränen in die Augen geschossen, weil ich so Schmerzen hatte. und ich gar nicht mehr vom Pferd wieder runtergekommen bin, weil ich mich gar nicht mehr bewegen konnte. Und meine Ärztin, wo ich immer hingehe, wenn was ist mit meinem Rücken, die war leider im Urlaub und habe ich gesagt, naja, aber arbeiten ist ja, war dann ja auch nicht drin. Bin ich zu meiner Hausärztin gegangen, die mich dann wieder nach Hause geschickt hat mit, mach mal deine Übung, das wird schon wieder besser. Habe ich gesagt, ja, okay, wenn die das auch sagt, dann musst du wohl einfach mal ein bisschen was tun. Da habe ich halt, ich konnte keinen Sport machen. Also es ist tatsächlich so, dass ich beim Abwaschen meinen Arm hochgenommen habe und dann ist es mir so reingeschossen, dass mir richtig schwarz vor Augen wurde vor Schmerzen. Und ich habe gedacht, nee, das ist nicht normal. Das kann nicht normal sein. Habe dann auch einen Termin bei meiner Ärztin gemacht. Dann ist in der Zwischenzeit leider meine Oma verstorben und dadurch ist das einfach so in den Hintergrund geraten. Da war bei mir ganz anderes wichtig und irgendwann saß ich dann bei meiner Ärztin, ich glaube, das war 3 Wochen später. Also ich bin da 2, 3 Wochen mit Schmerz rumgerannt und es ist halt gar nicht besser geworden. Und da habe ich mir schon gedacht, boah, Hexenschuss wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja, und die hat dann am nächsten Tag einen Röntgentermin für mich gemacht und da war das sehr eindeutig. Der ist halt nach außen, also nach hinten weggebrochen und das war sofort zu sehen, der Stab. Und da war er durch.
Okay, das heißt, ein Stab ist
Durchgebrochen.
gebrochen, sichtlich.
Also wie gesagt, nach vorne gebeugt und der Stab ist dann halt nach hinten ausgebrochen.
Ja.
Genau.
Okay, was bedeutet das jetzt?
Ja, da war mir klar, okay, ohne OP kommst du jetzt wahrscheinlich aus der ganzen Sache nicht mehr raus. Genau, damit hat auch wirklich keiner gerechnet, auch meine Ärztin und so, die haben gesagt, wir machen Röntgen zur Sicherheit, aber da ist bestimmt nichts kaputt. Also damit hat wirklich keiner gerechnet. Passiert ja auch nicht so häufig. Und dann hatte ich tatsächlich 3 Tage später schon einen Termin bei meinem Arzt im Krankenhaus bekommen. Also sehr, sehr gut, dass ich da so schnell dann rankam. Und der wollte es auch, glaube ich, erst nicht so richtig glauben, bis er dann das Röntgenbild gesehen hat und dann zu mir gesagt hat, ja, das ist ja wirklich kaputt. Und er hat dann auch gesagt, ja, da müssen wir wohl operieren. Ja, dann habe ich mir
Na,
schon gedacht, habe
super.
ich gesagt. Also
Okay.
habe ich jetzt mit gerechnet. Hatte ich mich darauf vorbereitet und ja, dann habe ich es war der 9. Februar, am 9. Februar war ich, das weiß ich noch ganz genau, war ich im Krankenhaus, der Stabbruch war am 13. Januar, am 9. Februar saß ich dann das erste Mal vor meinem Arzt und die OP war dann am 17. März, also da musste ich dann auch noch mal 1,5 Monate warten, knapp.
Okay, ja, und die Schmerzen, nehme ich an, sind noch nicht besser geworden, oder?
Nee, die waren permanent da. Also in der Zeit ist nicht viel passiert. Ich lag sehr viel rum. Ich konnte ja auch nicht viel machen. Ich habe noch ein bisschen Stallarbeit und sowas gemacht. Da habe ich mich dann durchgequält, weil es musste. Ich habe mein eigenes Pferd, ich habe Verantwortung. Und wenn da keiner ist, der das machen kann in dem Tag, dann muss ich es selber machen. So ist es dann. Und ja, viel ist da wirklich nicht passiert. Und dann kam die OP. Genau.
War das so ein Moment, wo du dir gedacht hast, so quasi, ach, ich dachte, das Thema ist abgeschlossen, jetzt nicht schon wieder? Oder war das eher so ein Gefühl wie so, okay, hey, ich habe jetzt Schmerzen, gut, man muss das Material jetzt entnehmen, danach ist wieder alles gut und fertig?
Tatsächlich, was mich auch bis heute noch beschäftigt oder was mich auch in der ganzen Zeit beschäftigt hat, ist, warum ist dieser Stab kaputt gegangen? Weil es für
Ah,
mich
okay.
keine Ursache gab. Es klingt jetzt blöd, aber wäre ich vom Pferd gefallen und der wäre dabei gebrochen oder so, dann hätte ich gewusst, okay, das und das war der Grund. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was habe ich falsch gemacht? Irgendwo muss ich ja falsch gelebt haben und das denke ich auch heute noch, was habe ich falsch gemacht? Was muss ich ändern, damit das nicht nochmal passiert? Der Arzt sagt, das ist vermutlich ein Materialfehler. Anders kann er sich das auch nicht erklären, weil eigentlich darf das ja nicht einfach so brechen. Ich hatte keinen Unfall. Da habe ich viel nachgedacht. Ich hatte ja auch viel zu viel Zeit zum Nachdenken und habe mir gedacht, warum ich und warum jetzt? Was habe ich gemacht? So, also, das hat psychisch ganz viel mit mir gemacht und ich hatte auch so Angst vor dieser OP, weil zu dem Zeitpunkt hieß es, wir tauschen aus, also kaputtes Material raus, neues Material rein. Und dann habe ich auch mir viele Gedanken gemacht mit, wie geht's weiter, weil dann ist ja wieder neues Material drin, es muss neu verknöchern. Du hast dann wieder, ich sag mal, 9 Monate, die du nicht aufs Pferd darfst. Diesmal habe ich ja aber mein eigenes Pferd. Damals bin ich ja nur Reitstunden geritten, da hat das niemand interessiert. Jetzt muss ich mich kümmern, wer kümmert sich? Wann kann ich wieder arbeiten gehen? Ich wohne alleine, ich habe zu Hause auch noch 2 Katzen sitzen. Also da war so viel Gedankenkarussell mit, wie mache ich das
Rundherum,
alles?
ja.
Das hatte ich natürlich nach der ersten OP nicht. Da habe ich bei meinen Eltern gewohnt, habe ich nach Hause gekommen, hatte mein Zimmer, musste mich um nichts kümmern. Und da war das auch wirklich, boah, wie willst du das alles irgendwie wuppen, machen, tun? Und da wusste ich natürlich auch schon ein bisschen, was auf mich zukommt. Nicht wie vor der ersten OP, wo ich mich mit nichts beschäftigt habe, sondern jetzt hat man sich schon ganz anderes Gedanken gemacht.
Verstehe, okay. Also das Gedankenkarussell war ärger oder schlimmer quasi als damals eigentlich bei der ersten OP, weil man
Genau.
natürlich auch erwachsen ist und die Verantwortung hat und sich natürlich ganz genau überlegen muss, wie man das Ganze managt, ja. Und ich glaube, eins, du hast es jetzt nur ganz kurz angesprochen, aber eins natürlich auch, du bist ja in einer Phase, wo es dir privat ja gerade auch nicht gut geht, wenn gerade deine Oma gestorben ist, ja. Dann gibt es ja da noch was anderes Emotionales, was dich gerade irrsinnig belastet und wo man traurig ist. Und dann kommt quasi das auch noch so on top drauf, ja. Also, oh, ich kann mir vorstellen, das war sicher keine leichte Zeit für dich, ja.
Nee, da, also ich bin auch tatsächlich, als ich dann, ich habe mir auch im, Entschuldigung, vor der OP, also als ich ins Krankenhaus gekommen bin, ich habe mir über nichts Gedanken gemacht, was passiert. Ich habe dann einfach, bin da hingegangen und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt, weil ich muss. Also es war einfach, ich arbeite das jetzt ab. Mehr war es dann am Ende nicht. Und ich bin dann morgens da hingekommen, habe mich einfach umgezogen, bin da reingefahren worden. Ich war, das klingt jetzt total blöd, also ich habe auch nichts bekommen, von wegen, ich sage mal, scheißegal, Tablette oder so. Aber ich war nicht nervös. Also und dann wurde die OP gemacht. Tatsächlich wurde nichts ausgetauscht. Der Arzt hat im OP geprüft, wie fest ist das, wie stabil ist das, und er hat sich tatsächlich entschieden, nur einen Teil der Implantate zu entfernen. Von T3 bis T10 hat er auch nur auf der rechten Seite das Material einfach entfernt, was kaputt gegangen ist.
Ja, okay,
Entsprechend war es ja
verstehe.
eine reine Materialentfernung, das heißt, in Anführungszeichen, eine relativ kleine OP. Also der Schnitt war nochmal so weit wie da, bei der ersten OP, aber nur
Weil er
Material.
musste es ja quasi prüfen, nicht?
Genau.
Wie stabil oder wie verknöchert ist das Ganze genau? Weil das wäre eher auch eine nächste Frage von mir gewesen, weil ich höre immer, so wenn ich von Stabbrüchen und so weiter höre, höre ich immer nur von der Materialentnahme, aber nicht, dass quasi nochmal neues Material stattdessen dann verwendet wird. Deswegen wollte ich dich eben auch fragen, warum das bei dir gemacht wurde, aber war geplant, wurde aber im Endeffekt quasi nicht gemacht.
Genau, nee, er meint, es wäre nicht notwendig, und dann ist es natürlich eine kleinere OP, schnellere Heilung, weniger Schmerzen im besten Fall, weil es ja nur quasi die Wundheilung dann im Endeffekt mehr oder weniger ist.
Ja, wie ging es dir dann in der Zeit danach? Merkt man was, dass da dann was weg ist?
Also am Anfang direkt eigentlich nicht. Also ich war auch nicht lange im Krankenhaus. Ich glaube, ich war freitags war die OP und Dienstag war ich schon wieder zu Hause. Es war tatsächlich die Wundheilung erstmal dran und mir ging es relativ schnell wieder gut. Also ich bin ja Dienstag nach Hause gekommen, und Donnerstag oder Mittwoch, Donnerstag habe ich mein Leben auch komplett alleine wieder gelebt. Meine Mutter hat mir mein Auto wieder vor die Tür gestellt und ich habe einfach alles wieder alleine gemacht, was so ansteht, Katzen, Haushalt. Und das hat dann, ich glaube, 2 Wochen war ich noch zu Hause, dann bin ich in die Wiedereingliederung langsam rein, bin wieder zur Arbeit gegangen. Und jetzt so, jetzt ist es ja schon ein bisschen länger her, jetzt muss ich sagen, es ist schon zu merken, dass wo Material fehlt und wo was da ist. Das fühlt sich sehr kurios an, weil ja nur auf der rechten Seite oben was fehlt, unten ist noch da, links fühlt sich an wie vorher. Ich muss aber auch sagen, ich bin jemand, ich habe mein Material immer sehr, sehr gut gespürt. Es gibt ja auch die, die sagen, ich merke da nichts. Ich habe das immer ganz genau wahrgenommen, wo was ist. Und also es fühlt sich teilweise schon kurios an. Und von der Beweglichkeit her tatsächlich habe ich das Gefühl, ich komme jetzt auch wieder zu einer Seite besser rüber als zur anderen, einfach weil dieser Stab fehlt.
Ja, verstehe.
Ja.
Okay. Haben sich deine Schmerzen dann dadurch verbessert, durch die Materialentnahme?
Also dieser krasse Schmerz, dieses, ich kann mich gar nicht bewegen. Der war sofort weg. Als ich aufgewacht bin, habe ich mir gedacht, der Schmerz ist weg.
Gott sei Dank, ja.
Das war sehr gut. Mir ging es auch nach der OP erstmal schnell wieder gut. Aber als ich dann wieder angefangen habe, in die Belastung zu gehen und wieder mehr zu machen, kam halt wieder ein Schmerz. Es war ein anderer Schmerz. Aber auch an der Bruchstelle kam dann wieder ein Schmerz, und der hält sich jetzt ja auch seit der OP.
Okay,
Genau.
ja. Kann man da noch irgendetwas machen oder wird da noch irgendwie geschaut, inwiefern man das noch wegbekommen kann? Oder wär das wieder mit anderen OPs oder mit nächsten OPs verbunden?
Also wir haben ja erstmal ganz viel probiert. Physiotherapie mache ich ja auch wieder zweimal, ein bis zweimal die Woche. Natürlich Schroth zu Hause. Ich war zur Reha in Bad Sobernheim vor 2 Monaten erst. Das wurde natürlich alles angeschoben. Und die Reha hat die Schmerzen tatsächlich ein bisschen schlimmer gemacht. Dadurch, dass ich ja immer in dem Punkt noch reintrainiert habe, das haben wir da auch so ein bisschen rauskristallisiert. Und ich war jetzt Montag wieder bei meinem Arzt und der hat sich das auch nochmal alles genau angeguckt. Wo sitzt der Schmerz? Was ist das für ein Schmerz? Liegt es vielleicht am Material, weil da jetzt ja an einer anderen Stelle, ich sag mal, eine Grenze entstanden ist von Material und kein Material und genau da auch der Schmerz sitzt und auch bei Bewegung, wenn ich meinen Arm bewege, das heißt, wenn mein Schulterblatt sich bewegt, dann verschlimmert sich dieser Schmerz. Deswegen ist die Vermutung, dass es tatsächlich da die Ursache ist, dass mein Körper oder ich damit nicht zurechtkomme. Jetzt haben wir das einmal, ich sag mal, lokal ein bisschen betäubt, abgespritzt, um zu gucken, geht der Schmerz weg, wenn wir den Teil betäuben. Das habe ich jetzt am Dienstag dann gleich machen lassen und der Schmerz war komplett weg. Und jetzt haben wir schon über eine dritte OP gesprochen, tatsächlich den restlichen Teil auf der rechten Seite an Material auch noch zu entfernen. Also den linken Teil auf der linken Seite würden wir komplett drin lassen, weil der gar keine Probleme macht. Aber wir könnten jetzt natürlich überlegen, auf der rechten Seite das noch rauszunehmen, um diesen Schmerzpunkt zu entlasten.
Ich verstehe, okay. Also auf der einen Seite ja cool mal herauszufinden, hey, wenn wir die Stelle betäuben, dann ist der Schmerz komplett weg. Das ist ja schon mal, also ich meine, allein das mal herauszufinden, so sitzt das wirklich dort, die Ursache des Problems, und so sieht's ja aus. Aber natürlich jetzt das Szenario einer dritten OP ist jetzt natürlich, ich glaube, da schreist du jetzt nicht gleich, juhu, lasst uns die dritte OP machen, oder?
Nee, definitiv nicht. Also ich habe ja auch, sonst hätte ich ja gar nicht 2 Jahre jetzt rumgedoktert und alles versucht. Aber als ich die Schmerzen weg waren, habe ich mir schon gedacht, ja, wenn es natürlich hilft und ich dann wieder so schmerzfrei leben kann wie vor dem Stabbruch, mache ich das sofort. Weil es ja dann in Anführungszeichen auch wieder eine relativ kleine OP ist, wenn man das mit dem am Anfang vergleicht. Es ist ja nur wieder ein bisschen Material raus und Lust habe ich dazu nicht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, du sitzt jetzt irgendwie sehr gefasst auch vor mir, ja, und ich finde das immer wieder bemerkenswert bei ganz, ganz vielen Skoliose-Betroffenen, ja, wo andere schon die Nerven wegschmeißen würden, ja, und sagen würden, oh, um Gottes Willen und keine Ahnung, und wie mache ich das jetzt alles und Ding, ja, und du sitzt immer noch da und sagst so, ja, okay, ich habe jetzt eigentlich keine Lust drauf, aber Ding, und wenn das dann, ja, also du, Wahnsinnsresilienz, die du dir da aufgebaut hast, ja, also einfach diese Fähigkeiten her, mit sowas umzugehen.
Ja, dieses Mindset, dieses Positive. Also ich war schon immer super positiver Mensch. Habe natürlich auch Phasen, wo es nicht klappt. Also brauchen wir nicht, glaube ich, nicht drüber reden. Die hat jeder. Ich habe aber auch mir damals oder ich habe, als ich zum Abi hin, hatte ich eine Zeit lang, war ich regelmäßig bei einer Psychologin und habe da natürlich super viel mitgenommen. Habe auch noch mal die erste OP ja überarbeitet, weil ich habe ja damals mit niemandem gesprochen. Und ich habe alles in mich reingefressen, alle Ängste. Und das macht ja so viel, nicht nur körperlich mit einem die OP, sondern eher auch psychisch, dass es so wichtig ist, über die Gedanken einfach zu sprechen. Und da habe ich natürlich super viel gelernt, positiv zu sehen, immer wieder aufzustehen. Das Glas ist immer halb voll. Und auch, ich nerv auch meinen Mitmenschen manchmal damit, dass ich immer versuche, egal was passiert, das Positive zu sehen. Immer ist irgendwo was Positives dran. Immer. Wenn es nur so klein ist. Also es muss so und es muss immer weitergehen. Und so versuche ich das zu sehen und so versuche ich das auch zu vermitteln. Und deswegen versuche ich auch auf meinen Social Media Accounts für die Leute da zu sein und zu sagen, dann ja, schreibt mir einfach, was euch auf der Seele liegt. Dann schreibe ich vielleicht einfach nur ein paar nette Worte dazu und kann ja nicht mal einen Ratschlag geben. Ich bin kein Arzt. Ich glaube, das ist der häufigst geschriebene Satz von mir. Ich bin kein Arzt. Geh zu einem Arzt. Aber manchmal sind ein paar liebe Worte einfach so viel wert. Das ist,
Ja. Na, und ich finde es wirklich ganz toll, dass du aus deinen Erfahrungen in diesem Sinne etwas Positives siehst, dass du jetzt eben für andere da bist und offen über deine Geschichte und über deine Reise einfach berichtest, ja. Ich so, jetzt werden ganz, ganz viele Leute sich denken, okay, ja, aber wo finde ich denn die Annika jetzt? Bitte sag ganz kurz deine ganzen Social Media Profile.
Ja, ich muss, glaube ich, erstmal nachgucken, wie ich genau heiße. Nicht, dass ich irgendwas Falsches sage. Genau, also auf TikTok findet ihr mich unter Annika-K-A-A-. Ja, genau. Und auf Instagram heiße ich Annika-KCK. Genau.
Okay, alles klar. Ich werde es auf jeden Fall auch im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge, die findet ihr ja immer unten in den Shownotes in der Beschreibung, werde ich das auch nochmal verlinken, dass dich alle finden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du die ein oder andere Nachricht hier jetzt aufgrund der Podcast-Folge bekommst von den Zuhörerinnen.
Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Super. Annika, hast du jetzt noch Abschlussworte, die du den Zuhörerinnen da draußen mitgeben möchtest? Du sagst, das war für mich so das Wichtigste auf meiner Reise. Das ist was ich noch loswerden möchte.
Ja, also auf jeden Fall möchte ich zum Thema Stabbruch noch eine Sache loswerden. Also macht euch auf jeden Fall nicht verrückt. Nur weil mir das passiert ist, muss euch das nicht auch passieren. Das ist natürlich ein Thema, das auch nicht unbedingt schön ist. Da bekomme ich super viele Fragen zu, wie hast du das gemerkt? Ihr merkt, wenn da was nicht stimmt. Also ein bisschen auf euch hören, auf euer Bauchgefühl, ihr merkt das. Und das passiert nicht oft. Mein Arzt hat Montag zu mir gesagt, eine von 200 OPs ist, dass im Laufe des Lebens mal irgendwas gemacht werden muss. Also macht euch nicht verrückt. Materialbruch kann passieren, passiert aber sehr selten. Und denkt nicht zu viel darüber nach, sondern lebt euer Leben, versucht positiv an das Thema ranzugehen. Eine OP ist auch nicht das Ende der Welt. Es sind 8, 9 Monate, die vielleicht ein bisschen mit Verzicht zu tun haben. Trotzdem könnt ihr euer Leben ganz normal leben, auch mit Skoliose, auch wenn es euch manchmal nicht so gut geht. Ihr seid damit nicht allein. Es gibt immer jemanden, mit dem ihr sprechen könnt, mit dem ihr reden könnt, der dem es genauso geht wie euch. Und macht euch nicht verrückt, sondern macht einfach das Beste draus.
Das sind sehr, sehr schöne Abschlussworte, Annika. Danke auch nochmal, dass du darauf hingewiesen hast. Natürlich, ja, gerade wenn man jetzt vor der OP steht, ja, oder schon operiert ist und nicht jetzt die ganze Zeit denkt, so um Gottes Willen, was könnte alles passieren und mein Stab könnte brechen und so weiter. Also es ist schon, glaube ich, gut und wichtig, dass man dann irgendwann eben sein Leben lebt und sagt und diesen Stab sein lässt. Also danke auch, dass du nochmal diese Zahl genannt hast. Das ist super, super interessant. Und ja, ich danke dir, dass du deine Geschichte erzählt hast. Danke, dass du deine Geschichte auch in der Öffentlichkeit bei Instagram, TikTok und so weiter teilst und für andere da bist. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, meine Liebe. Ciao.
Tschüssi!
Willst du dein Wissen zum Thema Skoliose mit Fachinput erweitern, andere Betroffene kennenlernen oder vielleicht endlich im Fitnesscenter mit einem individuellen Trainingsplan, der auf dich zugeschnitten ist, so richtig durchstarten? Informiere dich gerne auf meiner Website shop.skoliosehilfe.com darüber, wie ich Skoliosebetroffene auf ihrem Weg unterstütze und begleite. Und wer weiß, vielleicht hören und sehen wir uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt noch einen absolut umwerfenden, einzigartigen und einfach nur grenzgenialen Tag. Deine Conny.